Ich kann mich an einen Abend erinnern, da bin ich mit einer Freundin zu einem Inder gegangen und wir haben gegessen und ich habe nach der vollen Speise, also wirklich nach Hauptspeise, 10 Minuten später so einen Knast bekommen. Ich habe die Hälfte ihres Gerichtes noch gegessen und ich habe mir noch eine zweite Portion bestellt und habe mich danach gewundert, was ist denn hier los, was ist mit mir los, wieso esse ich auf einmal doppelt und dreifach so viel? Glutamat, Hefeextrakt.
Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Zamponidis.
Hallo, Kalimera und herzlich willkommen in meinem Podcast Da geht noch was. Normalerweise würde ich jetzt Felix ansprechen, aber die treulose Tomate ist nicht nur im Urlaub, dieses Mal sogar ohne Mikro. OMG. Aber ich würde sagen, wir turteln einfach mal ganz unter uns. Ja, wir könnten auch ein bisschen lästern über Felix. Nein, natürlich nicht. Wir wünschen Felix viel Spaß. Er ist irgendwo, wo Sonne scheint. Es sei dir gegönnt. Vor allem, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Berlin könnte nicht mehr bäh sein. Deswegen lassen wir heute so ein bisschen Sonne scheinen, indem ich heute eure Fragen ganz konkret beantworte. Ich habe mir ein paar rausgepickt, die werde ich beantworten. Und an dieser Stelle schon mal ein Tipp, falls ihr mal in Zukunft auch akustisch zu hören sein wollt, hier in diesem Podcast, könnt ihr das gerne bei eurer nächsten Frage signalisieren. Dann würden wir euch nämlich kontaktieren und dann nehmen wir euch einfach mit rein. Das wäre doch was, oder? So, und da kommen wir jetzt auch schon zur ersten Frage. Helga hat geschrieben über Instagram und zwar zu einem Bild, was ich in meiner Story gepostet habe. Da habe ich nämlich gezeigt, was ich alles so täglich röste und zu mir nehme, unter anderem eben Nüsse, Samen und auch Leinsamen. Und dann fragt sie, kann man schon für eine Woche vorrösten oder verlieren sich dann die Inhaltsstoffe? Ich habe auch gelesen, dass es ein Problem mit Blausäure gibt. Ja, Helga, das ist eine sehr gute Frage. Das zeigt schon mal, dass du sehr interessiert bist an dem Thema Ernährung und dich auch damit befasst. Das finde ich super. Und ja, vorrösten kannst du auf jeden Fall. Und zum Thema Leinsamen und Blausäure kann ich Folgendes zum Besten geben. Grundsätzlich eigentlich kein Problem. Aber klar, wir schauen ein bisschen genauer hin, weil es immer mal wieder solche Schlagworte gibt und Blausäure klingt auch nicht gut irgendwie, klingt nicht schön. Was ist Blausäure überhaupt, müssen wir ja erstmal klären. Das wäre jetzt wahrscheinlich die Frage von Felix an dieser Stelle gewesen. Blausäure ist eine farblose, leicht flüchtige Flüssigkeit, beziehungsweise es ist eigentlich sogar schon ein Gas mit einem mandelartigen Geruch. So, das erstmal dazu chemisch. Und diese Blausäure ist hochgiftig, wenn sie in größeren Mengen eingeatmet oder eben auch verschluckt wird. Aber wir müssen uns wirklich keine Sorgen machen, ja. Trotzdem gebe ich hier noch ein paar Infos, damit ihr euch auch wirklich beruhigen könnt. Also Leinsamen enthalten Glykoside. Und wenn diese Stoffe mit Feuchtigkeit und bestimmten Enzymen in Kontakt kommen, zum Beispiel beim Kauen, Einweichen oder auch Zerkleinern, kann daraus Blausäure entstehen. Ist in hoher Dosis giftig, weil die Zellatmung blockiert wird. Ne? Das klingt auch schon mal nicht gut, aber in normalen Verzehrmengen ist das wirklich kein Problem. Vor allem, wenn man Folgendes beachtet, zum Beispiel in einem Esslöffel Leinsamen, das ist ja das, was ich jetzt schon seit fast 20 Jahren zu mir nehme, wirklich täglich und ich lebe noch. Meine Zellen können atmen, ja. Da sind im Schnitt 5 bis 20 Milligramm Glykoside enthalten. Und selbst wenn das komplett in Blausäure umgewandelt würde, wäre das deutlich unter der kritischen Schwelle, ja. Da gibt's ja immer dann auch Empfehlungen von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, und die sagt, ganz, ganz safe ist man bei maximal 15 Gramm geschrotete Leinsamen am Tag für Erwachsene. Und viel mehr würde ich eigentlich auch niemandem empfehlen. So, und jetzt wird's interessant. Beim Erhitzen, zum Beispiel so wie ich das jeden Tag mache, rösten, aber auch beim Backen oder Kochen, werden die Glykoside weitestgehend zerstört. Das bedeutet, Rösten reduziert und eliminiert die Blausäurebildung Und dann können wir geröstete Samen einfach mal frei von Blausäure zu uns nehmen und sind absolut unbedenklich. So, ich denke mal, die Frage ist beantwortet. Wir müssen uns also keine Sorge machen über Blausäure. Gleich geht's weiter, aber vorher möchte ich euch von einer praktischen Hilfe im Alltag erzählen. Kennen wir ja alle, ne? Stressiger Job, Familienalltag oder die Hormone drehen durch. Da kann es schnell mal passieren, dass wir uns schlapp fühlen. Und es ist dann vollkommen okay, sich Hilfe zu holen. Energie, der Protein-Superfood-Shake von XxX ist genau das, was euch in solchen Phasen wieder in die Gänge bringt. Der wurde speziell für uns Frauen entwickelt, damit wir jeden Tag mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt sind. Zum Beispiel Vitamin B6 für die hormonelle Balance. Auch Folsäure und Magnesium machen wach, ohne aufzuputschen. Und viele Antioxidantien. Was nicht drin ist, gefällt mir besonders gut, kein Zucker. Außerdem glutenfrei und vegan. Gibt's auch in 5 Geschmacksrichtungen und ihr könnt das Pulver auch in euer Müsli rühren, in Smoothie geben oder ins Porridge. Hab ich sogar mal in mein selbstgemachtes Eis mit eingerührt und das geht alles und schmeckt. Wir haben auch einen Code für euch. Da geht noch was, alles groß und alles zusammengeschrieben. Dafür bekommt ihr 10% Rabatt. Alle Infos zu eurer Extraportion Energie im Alltag findet ihr auch nochmal in den Folgenbeschreibungen. So Felix, weiter geht's. Die nächste Frage von Reni, Reni Z. Liebe Anastasia, durch deinen Enthusiasmus in Sachen Zuckerfreiheit und all deine Bücher, dein Podcast, darf ich seit nunmehr knapp 2 Jahren auch mein zuckerfreies Leben genießen. Nun kam heute in der Mittagspause eine kleine Diskussion zum Thema Dinkelmehl auf. Meine Chefin ist der Meinung, dass dieses 1:1 genauso verarbeitet wird vom Körper und verwertet wird. Ich glaube, dass dem nicht so ist, hatte aber leider keine fundierten Argumente parat. Hast du dazu eventuell eine Erklärung? Viele Grüße sendet dir Reni 39 aus Erfurt. Reni, wir müssen reden. Also kurz gesagt erstmal, ja, Dinkelmehl wird im Körper grundsätzlich ähnlich verstoffwechselt wie Weizenmehl. Aber es gibt natürlich Unterschiede, was die Verdauung betrifft, Stoffwechsel und auch Verträglichkeit. Also grundsätzlich, Dinkel und Weizen sind botanisch verwandt, es ist Getreide und Dinkel ist sogar eine ganz alte Weizenart. Beide gehören halt zu derselben Gattung, ganz klar, haben ähnlich viel Stärke und Gluten. Also die Verwertung, ja, im Kohlenhydratstoffwechsel ist also ähnlich. Das bedeutet, beide liefern schnell verwertbare Kohlenhydrate, ja, was den Blutzucker ähnlich ansteigen lässt, aber hier reden wir natürlich von weißem Mehl. Bei Dinkel ist es dieser Typ 630 und bei Weizen kennen wir alle 405. Da wären wir jetzt bei meinem Lieblingsthema. Wir nehmen überhaupt kein Weißmehl zu uns. Das machen wir grundsätzlich nicht, egal ob Dinkel oder Weizenmehl. Ihr wisst ja, dass ich Weizenmehl auch nicht zu mir nehme. Das haben wir halt schon oft besprochen. Auch hier gab es mal eine ganze Folge dazu. Weißmehl überhaupt nicht und Weizen mag ich auch nicht. Und der Effekt im Körper ist nämlich folgender. Egal, ob das jetzt Dinkel- oder Weizenmehl ist, bei Weißmehl ist es einfach so, dass grundsätzlich der glykämische Index sehr hoch ist, ja. Das heißt, beide lassen den Blutzucker ganz schnell steigen. Aber ich esse ja Vollkorn-Varianten, ja. Das könnt ihr natürlich auch bei Vollkorn von Weizen machen, ja. Und die haben ja immer mehr Ballaststoffe. Die lassen den Zucker langsamer ansteigen, bremsen den quasi ab und der Stoffwechsel wird generell entlastet. Aber es gibt schon noch einen kleinen Unterschied zu Dinkel. Dinkel hat mehr lösliche Ballaststoffe. Die dienen den Darmbakterien als Nahrung, ist also besser für die Darmflora. Und jetzt wird's richtig spannend für uns Frauen in den Wechseljahren. Da sind wir auch bei meinem neuen Buch Hot Stuff. Nicht nur bessere Darmflora, sondern fördern auch die Hormonbalance. Also gerade für uns Frauen in unseren besten Jahren lieber Dinkel als Weizen. Viele sagen ja auch, dass Dinkel besser ist, weil sie es einfach besser vertragen, ja. Viele haben bei Weizenmehl Blähungen oder Völlegefühl, haben auch eine Glutensensitivität und da vertragen sie einfach Dinkel besser. Ich würde euch immer empfehlen, das selber auszuprobieren. Und es liegt natürlich daran, dass der moderne Weizen einfach stärker gezüchtet wurde, ne? Und Dinkel ist oft weniger verarbeitet. Also, es liegt an euch, Weißmehl generell nicht. Und wenn ihr Vollkorn esst, dann probiert mal lieber Dinkel. Es ist besser für euch. Vor allem, wenn ihr zwischen 40 und 60 seid. So, die nächste Frage kommt von Namenlos. Da ist einfach nur ein hübsches Bild. Aber ein wirklich hübsches Bild. Gut, ohne Namen, egal. Liebe Anastasia, ich habe gerade dein neues Buch verschlungen und ich bin jetzt auch 4 Tage zuckerfrei. 4 Tage, herzlichen Glückwunsch! du bist noch in der kritischen Phase, aber in 1-2 Tagen müsstest du eigentlich über den Heißhunger auch hinweg sein. Ich drück dir die Daumen, du schaffst es. Du hast aber noch eine andere konkrete Frage und zwar, Hefeextrakt ist tabu, richtig? Weil Zuckerart. Sind aber Hefeflocken okay? Ich lebe vegan. Und da kommen die bei mir des Öfteren mal zum Einsatz. PS, du bist meine Heldin. Du namenlose Hübsche, du bist auch meine Heldin, weil du schon 4 Tage zuckerfrei lebst. So, Hefeextrakt, interessant. Aber da hast du irgendwie ein bisschen was missverstanden, weil Hefeextrakt ist tatsächlich kein Zucker, sondern so eine Art Geschmacksverstärker. Also Hefeextrakt ist ein natürlich gewonnenes Produkt aus Hefezellen, also von dieser normalen Back- oder Bierhefe, die wir kennen. Anders als Hefe enthält Hefeextrakt keine lebenden Hefen mehr, sondern nur deren Inhaltsstoffe. Wofür wird das verwendet? Ja, im Grunde wird es als Geschmacksverstärker benutzt. Zum Beispiel in Suppen findet ihr das, in Brühen, in Soßen, auch Fertiggerichte, Chips, Gewürzmischungen. Oft leider auch in veganen Aufstrichen oder Fleischersatzprodukten. Müsst ihr mal drauf achten. Er verleiht so dem Ganzen diesen typischen herzhaften, würzigen Geschmack. Das nennt man ja auch Umami. Und es hat dann auch diesen ähnlichen Effekt wie Glutamat. Aber die Frage ist denn jetzt, also Hefeextrakt ist auf jeden Fall kein Zucker, aber ist es ein Glutamat? Glutamat hat übrigens die E-Nummer 621. Nein, rechtlich gesehen nicht und auch chemisch nicht. Aber es kommt gleich noch ein Aber von mir. Hefeextrakt enthält also von Natur aus Glutamat, aber kein zugesetztes, ne? Und daher darf auf Produkten mit Hefeextrakt vorne ohne Geschmacksverstärker draufstehen. Auch wenn der Geschmack ähnlich ist. Also müsst ihr auf jeden Fall wissen. Deswegen hat Hefeextrakt auch keine E-Nummer. Das ist anders als bei anderen Zusatzstoffen, die auch als Geschmacksverstärker deklariert sind. Da wäre zu nennen, einmal, könnt ihr euch, glaube ich, merken, weil das so abartige Worte sind, wenn ihr erinnert euch bestimmt, wenn ihr die irgendwo lest, Mononatriumglutamat, da ist das Wort ja schon drin, das ist die E-Nummer 621. Dann gibt es noch Dinatriumguanylat 627 und Dinatriuminosinat 631. Ach ja, wir wollen diese Stoffe ja sowieso nicht. Also das sind künstliche Geschmacksverstärker. Hefeextrakt ist ein natürliches Produkt. Personen, die empfindlich auf Glutamat reagieren, also manche Leute reagieren da mit Kopfschmerzen, ne, bei so stark gewürzten Speisen, die könnten auf Hefeextrakt genauso ähnlich reagieren. Das sind jetzt alles erstmal so Fakten zu Hefeextrakt. Für mich persönlich ist Hefeextrakt nichts anderes als ein Geschmacksverstärker. Auch wenn es rechtlich und chemisch so nicht zu deklarieren ist, weil es in meinem Körper denselben Effekt hat. Das heißt, ich kann mich an einen Abend erinnern, da bin ich mit einer Freundin zu einem Inder gegangen und wir haben gegessen und ich habe nach der vollen Speise, also wirklich eine Hauptspeise, 10 Minuten später so einen Knast bekommen. Ich habe die Hälfte ihres Gerichtes noch gegessen und ich habe mir noch eine zweite Portion bestellt und habe mich danach gewundert, was ist denn hier los? Was ist denn mit mir los? Wieso esse ich auf einmal doppelt und dreifach so viel? Glutamat. Hefeextrakt. Ja, also das ist halt so eine Sache, müsst ihr einfach mal für euch probieren. Ich lasse es auf jeden Fall weg, was ich sehr schade finde, weil in vielen veganen Produkten, in diesen Veggie-Würstchen ist es halt auch oft drin, ne? Aber könnt ihr gerne ausprobieren, ich lasse es auf jeden Fall weg. So, zur nächsten Frage. Melanie. Melanie hat auch ein sehr hübsches Foto. Guten Morgen, Anastasia. Ich versuche mich zuckerfrei und weizenfrei zu ernähren. Da ich um Kuhmilch einen Bogen mache, trinke ich gerne Hafermilch. Was hältst du von Hafermilch? Ja, das Phänomen Hafermilch. Ich glaube, da habe ich schon so viele Fragen von euch bekommen. Wir müssen reden. Wird zunehmend tatsächlich kritisiert. Vor allem so in diesen Wellness- und Gesundheitskreisen. Und das hat mehrere Hintergründe. Nicht alles, ja, müsst ihr echt mal drauf achten, ist jetzt auch wissenschaftlich gesichert. Vieles ist wie so oft sensationsanfällig. Wir haben schon oft auch in diesem Podcast darüber gesprochen, warum, wer, was, wann, wie erzählt. Ja, Clickbait, wir wollen Reichweite, wir wollen Sensation, wir wollen eure Aufmerksamkeit, um dann irgendwas zu verkaufen. Das haben wir ja schon. Aber es gibt durchaus legitime Kritikpunkte. Also, was wird denn überhaupt kritisiert an der Hafermilch? Hoher Kohlenhydratgehalt. Klar, Hafer ist ja ein Getreide, hat also viel Stärke, kann deswegen einen relativ hohen glykämischen Index haben, also Blutzucker schnell steigen lassen. Dann gibt es viele Hafermilchsorten, wo Zuckerzusätze drin sind oder andere Zusatzstoffe. Ja, zum Beispiel Aromen, Verdickungsmittel, Emulgatoren oder auch Fette aus Samenölen. Ganz einfach, um den Geschmack zu optimieren und auch so, um die Textur so zu verbessern. Das sind tatsächlich Kritikpunkte und da kann ich nur sagen, klar, die lasse ich auch alle weg. Auf meiner Hafermilch sind maximal 3 Zutaten drauf. Es ist Wasser, es ist Hafer und manchmal vielleicht Meersalz oder Sonnenblumenöl, aber da ist ja dann so wenig von drin. Da müssen wir schon drauf achten. Also Menschen, die clean essen wollen, sollten wirklich auf die Zutatenliste achten und da gehören nicht mehr als 3, maximal 4 Zutaten drauf. Dann wird kritisiert Verlust von Ballaststoffen und Nährstoffen. Klar, es wird bearbeitet, ja, dann sind da auch weniger Ballaststoffe drin als jetzt in den ganzen Haferflocken, ist es ja klar. Die werden entfernt und verdünnt, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer trinkt denn Hafermilch im Kaffee zum Beispiel oder backt damit, weil er seine Nährstoffdichte noch erhöhen möchte? Da essen wir doch dann die Haferflocken oder ein Stück Dinkelbrot, oder? Also die Kritik lasse ich jetzt auch nicht so zu. Es ist so tatsächlich, aber ich benutze das wirklich nur für meinen Kaffee und zum Backen. Insofern ist das alles gut. Dann gibt es tatsächlich Leute mit Glutenempfindlichkeit, ist ja klar. Und obwohl Hafer von Natur aus glutenfrei ist, gibt es ja oft Kreuzkontamination bei der Verarbeitung von Weizen oder Gerste. Ne? Da müsst ihr schon drauf achten, aber eigentlich ist Hafer glutenfrei. Und bei Menschen, die Diabetes haben oder eine Insulinresistenz, muss man durchaus darauf achten, dass man nicht zu viel trinkt. Ich weiß, dass Felix letztens in einer Folge erzählt hat, dass er 1 Liter Hafermilch am Tag trinkt. Würde ich jetzt niemandem empfehlen. Gut, er ist jetzt stärker und größer als ich. Das wäre dann vielleicht bei mir 1,5 Liter. Das ist zu viel. Das sind einfach auch zu viele Kalorien. Ja, also einfach mal kalorisch gesehen, das wäre schon ein Snack oder vielleicht eine kleine Mahlzeit. Da finde ich, sollte man schon auf nährstoffreiche Kalorien zuvor achten. So, also generell, Hafermilch ist populär geworden, weil immer mehr Leute keine Kuhmilch trinken wollen. Damit steigt auch immer die Kritik, sobald irgendwo eine Schwäche gesichtet wird. Das ist einfach so. Influencer und Wellness-Communities sind dann oft eben fokussiert und wollen perfekte Lebensmittel haben. Aber was ist schon perfekt? Man muss es ja immer so oder so betrachten. Die wachsende Aufmerksamkeit, ne, das fördert halt einfach so die Lust auf Kritik, ne, das kennen wir ja alle. Und es gibt auch immer mehr Forschung und Medienberichte, aber das ist ja alles in Ordnung, solange wir wissen, wie wir diese ganzen Nachrichten zu lesen haben. Wir sind wachsam. Vanessa aus Stuttgart hat geschrieben, warum isst du keine Kartoffeln? Vanessa, wie kommst du eigentlich darauf, dass ich keine Kartoffeln esse? Aber du hast recht, ich esse lieber Süßkartoffeln. Und dann können wir gerne drüber reden. Süßkartoffeln haben einen niedrigeren glykämischen Index als gekochte oder geschälte Kartoffeln. Das bedeutet, sie lassen den Blutzucker langsamer ansteigen, bessere Insulinantwort, ich bin länger satt. Könnt ihr ja gerne mal selber ausprobieren, Kartoffeln essen und Süßkartoffeln essen und dann gucken, wie lange ihr satt seid. Ich bin bei Süßkartoffeln viel, viel länger satt. Und ich finde sie natürlich auch leckerer, weil sie süßer sind. Aber gegen Kartoffeln ist überhaupt nichts zu sagen. Denn dieser glykämische Index, der hängt tatsächlich stark von der Zubereitung ab. Mein ultimativer Tipp, wenn du Kartoffeln, aber auch Süßkartoffeln kochst, abkühlen lässt und dann wieder aufwärmst, entsteht mehr resistente Stärke, was den Blutzucker stabilisiert und sogar den Darmbakterien nutzt. Also einfach mal ausprobieren, kann ja nicht schaden. Und vielleicht noch ein kleiner Vergleich, Mikronährstoffe und überhaupt irgendwelche Stoffe in den Kartoffeln und Süßkartoffeln. Also Kartoffeln sind eine sehr gute Vitamin-C-Quelle, das will man gar nicht meinen, ne? Doch. Haben auch sehr viel Kalium, das heißt, sie entwässern, haben auch eine blutdrucksenkende Wirkung, falls das bei euch ein Problem sein sollte. Haben auch viele schöne sekundäre Pflanzenstoffe. Und Süßkartoffeln sind besonders reich an Beta-Carotin, also wird ja dann zu Vitamin A. Das ist gut für unsere Äuglein, für die Haut, für unser Immunsystem. Haben viele Stoffe, die antioxidativ sind, entzündungshemmend sind und werden tatsächlich auch besser vertragen bei Leuten mit Histamin oder Autoimmunbeschwerden. Ne? Nur mal so ein Tipp an dieser Stelle. Also, ihr müsst es ausprobieren. Ich liebe Kartoffeln genauso, esse aber öfter Süßkartoffeln, weil ich einfach länger davon satt bin. Aber Kartoffeln sind keine Dickmacher, sondern nur, wenn ihr sie im Kartoffelsalat mit Mayonnaise erschlagt. Ich mache es ganz einfach auf die griechische Art und Weise mit Olivenöl und gebacken oder gegrillt oder als Pommes im Ofen oder in der Heißluftfritteuse. Wunderbar, überhaupt kein Thema. So, und die letzte Frage bezieht sich auf mein neues Buch Hot Stuff, meine ultimativen Tipps für die heiße Phase von Frauen. Hat Zucker einen Effekt auf die Wechseljahre? Das fragt Brigitte aus Wuppertal. Oh, Brigitte, das ist eine sehr gute Frage und das hat mich bei der Recherche für mein neues Buch auch völlig aus der Bahn geschmissen, denn die ganz klare Antwort, ja und wie. Und damit habe ich vor 20 Jahren so eine krasse Entscheidung für meine Wechseljahre gefällt. Das hätte ich ja damals nie geahnt. Ich war ja einfach nur ein Zuckerjunkie und wollte damit aufhören. Und jetzt weiß ich, dass ich meine besten Jahre dadurch ganz, ganz gut gestaltet habe. Also wir reden ja wie immer vom Industriezucker, das ist der raffinierte Zucker in Süßigkeiten, Softdrinks und so, das wisst ihr ja alle schon. Dieser Industriezucker wirkt nicht direkt wie ein Hormon, hat aber indirekt Einfluss auf unseren Hormonhaushalt, vor allem in den Wechseljahren. Zum Beispiel der Einfluss auf den Östrogenspiegel. Also, Zucker lässt ja den Blutzucker rasch ansteigen, das haben wir schon mitbekommen. Dadurch steigt ja das Insulin, was den Zucker aus dem Blut holen soll. Ein chronisch hoher Insulinspiegel fördert die Bildung von, Achtung, Bauchfett. Und das ist ja das, was viele Frauen beklagen, selbst wenn sie nicht zunehmen, dass sie auf einmal einen Bauch bekommen, den sie vorher nicht hatten. Das liegt unter anderem an einem chronisch hohen Insulinspiegel durch zu viel Zucker. Alkohol natürlich auch, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr mehr Zucker als Alkohol zu euch nehmt. Ein hoher Zuckerkonsum trägt ja auch langfristig zur Insulinresistenz bei, ja, und fördert Entzündungsprozesse. Das Ganze beeinflusst auch die Empfindlichkeit der Hormonrezeptoren ganz generell und natürlich eben auch für Östrogen. Und so ein ständig schwankender Blutzucker, rauf, runter, immer nach Konsum hoch und dann wieder runter, kann diese typischen Wechseljahrsbeschwerden auch noch verstärken. Sowas wie Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, aber auch Schlafstörungen. Ihr werdet sehr schnell einen Unterschied merken, wenn ihr, sagen wir mal, 6 Wochen, ihr seid in den Wechseljahren und seid 6 Wochen zuckerfrei, ihr werdet sofort einen Unterschied merken. Und dann gibt es natürlich auch langfristige Folgen. Das ist immer so ein bisschen abstrakt, weil es nicht so greifbar ist. Aber es gibt langfristige Gesundheitsrisiken. Zucker erhöht ja das Risiko für das metabolische Syndrom. Also alles, was mit dem Stoffwechsel zu tun hat. Typ 2 Diabetes, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das sind ja gerade die Dinge, die nach der Menopause auch häufiger auftreten, gerade bei Frauen. Nur mal so im Hinterkopf behalten. Also kurz zusammengefasst, Industriezucker senkt nicht direkt den Östrogenspiegel, kann aber eben über Gewichtszunahme, Bauchfett, Insulinresistenz, die gesamte Hormonbalance zusätzlich stören. Und das verstärkt halt den Östrogenabfall, der ja eh schon weniger wird in den Wechseljahren, aber eben zusätzlich. So, und deswegen geht es mir relativ gut, obwohl ich schon so alt bin und mittendrin im Gemenge bin. Ich hoffe, euch geht es gut und ich hoffe, ihr habt Felix genauso vermisst wie ich. Die kleine treulose Tomate wird aber nächste Woche wieder da sein und dann werden wir uns einem interessanten Thema widmen. Lasst euch überraschen, denn es gibt ja noch so viel zu besprechen in unserem Universum. Ich freue mich auf euch und wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Wir beantworten sie. Bis zum nächsten Mal, denn da geht ja noch was. Bis dann, tschüss und bye-bye.
Da geht noch was. Gesund alt werden. Mit Anastasia Zomponidis. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
Ein All Ears on You Original Podcast.